Ich habe mir den Kamin größer vorgestellt. Eine Reportage über das Krematorium in Hohenems. Außerhalb und am Ende des Industriegebiets erhebt sich ein junger, kalkweißer Bau umringt von Grün. Das Gebäude wirkt von außen, entgegen den gängigen Gebäuden ringsum, wie aus einem Fertighauskatalog. Etwas größer als ein Einfamilienhaus und gleich angrenzend die Bahnschienen. Weiße, in sich verschlungene Statuen säumen den Vorgarten und hinterlassen einen andächtig traurigen Eindruck. Beinahe idyllisch ist die Szene mit dem nahegelegenen Bach, der zu Frühlingsbeginn von Wildgänsen besucht wird. Kleines, zierliches Gartengewächs bildet die Grenze zwischen dem satten grünen Rasen und dem kleinen Kiesparkplatz vor dem Haus. Ich steige aus meinem Auto. Das Haus scheint sehr perfekt und sauber. Man achtet angeblich sehr auf einen äußeren Eindruck. Vermutlich wird hier versucht, der vermeintlichen Kritik vorzugreifen. Ich gehe zur Tür und drücke auf eine große, milchglasige, quadratische Klingel. In Empfang nimmt mich Sabine, die Buchhalterin des Hauses. Die braunhaarige Frau mittleren Alters zeigt mir die trockenen und eher steril wirkenden Räumlichkeiten des Krematoriums. Mit nüchternem Ton und doch etwas aufgeregt erklärt sie mir kurz den Betriebsablauf und die Gepflogenheiten des Hauses. Verbrennen sagt man nicht. Entweder kremieren oder einäschern. Aber verbrennen gehört nicht zu unserem Umgangston. Also mir ist es keineswegs bewusst, dass das nicht gesagt wird, und so achte ich ab sofort auf meine Wortwahl. Wir gehen zu einer großen Doppeltür in Weiß. Das ist der Raum der Ruhe. Hier wird der Leichnam bis zu seiner Einäscherung aufbewahrt. Raum der Ruhe? Nennt man das nicht schlicht Kühlraum? Nun gut, so kühl scheint es hier auch nicht zu sein. Wie kalt ist es denn hier drin? Die Dame antwortet, das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube ein paar Grad über Null. Da kommt mir gleich der Gedanke, dass die Leichen dann ja rein physikalisch gesehen nicht wirklich gefroren sind. Im Raum liegen etwa 7 Särge, die so gehäuft etwas kleiner erscheinen als sonst. Auf dünnen Eisengestängen auf Rollen sind sie gelagert. Das Licht ist leicht gedämpft. Ich erkenne im Hintergrund blassfarbene Vorhänge mit undefinierbarem Motiv, eine Kühlanlage und leerstehende Metallregale zur Aufbewahrung der Leichname. Der nächste Raum wird Raum der Wandlung genannt. Was Wandlung bedeuten soll, wird mir gleich klar. Die Buchhalterin öffnet abermals eine breite, zweigeteilte weiße Tür. Ein leicht warmer Schwall kommt mir entgegen und ich entdecke, ohne lang zu suchen, die 2 überdimensionalen Öfen. Der Raum ist mit Licht durchflutet und wird dadurch etwas aufgewärmt. Die erhöhte Temperatur kommt wohl vom Licht und nicht von den Öfen. Ein paar Pflanzen stehen an der Wand und ungewöhnlich schöne Urnen auf den Fenstersimsen. Sabine mit dem prägnanten Lustenauer Dialekt erläutert, dass immer wieder Künstler kommen und fragen, ob sie ihre Urnen hier ausstellen dürfen. Und dort stehen sie nun und verleihen dem Raum etwas mehr Leben, was in diesem Zusammenhang etwas seltsam klingen mag. Dort, in der Ecke, hinter einer größeren Pflanze, entdecke ich einen Industriegabelstapler, der mit seinem hellen Grau beinahe als unauffälliges Interieur übersehen worden wäre. Ich sehe große runde Knöpfe an der Wand neben dem ersten Ofen. Sabine erklärt mir, dass hier alles elektronisch abläuft. In einem kleinen Raum hinter dem Raum der Wandlung werden die menschlichen Überreste verarbeitet. Übrig gebliebene künstliche Gelenke, die selbst bei einer Hitze von 800 bis 1000 Grad nicht verbrennen, und der Aschehaufen eines Verstorbenen sind zu sehen. Also wenn ich Asche höre, assoziiere ich prompt feinkörnigen, weichen Sand. Doch der Unterschied des feinen Sandes zu einem kremierten Leichnam ist, dass das Überbleibsel eines Menschen aus einem kleinen Haufen Asche und großen Teilen Knochen besteht. Diese werden erst anschließend einer Maschine, die sich nun direkt hinter mir befindet, gemahlen. Der Holztresen, auf dem die übrig gebliebene Asche umgefüllt wird, erinnert mich ein wenig an eine Gärtnerei. Kleine dunkle Töpfe, Handschuhe, etwas Werkzeuge, runde Tonschablonen mit Nummern und jede Menge Schubladen. Aus diesem unscheinbaren Raum führt eine weitere Tür aus Metall. Wir befinden uns nun im Herz des Krematoriums. Ein nicht zu definierender Lärm, viele Metallrohre und einige Kessel geben zu verstehen, wir sind im Zentrum. Mir wird erklärt, dass hier Schadstoffe, wie zum Beispiel die quecksilberhaltigen Amalgamfüllungen einer Leiche, gefiltert werden. Die Anlage sei äußerst umweltfreundlich und noch sehr jung. Das Ganze ist halt doch nur ein technischer Vorgang, erwidert Sabine plötzlich, als sie meinen emotionslosen Gesichtsausdruck bemerkt. Sie hat natürlich recht. In einer Situation, in der man Tag für Tag mit dem Kremieren eines Toten zu tun hat, kommt zwangsläufig eine nüchterne Betrachtungsweise und erst recht als Buchhalterin des Hauses. Offensichtlich gibt es hier an so einem Ort zwei Seiten der Realität. Eine, bei der ein Verlust eines Menschen zu bedauern ist, und eine, bei der mit dem Umstand wortwörtlich gearbeitet wird. Damit ein Spagat zwischen diesen Realitäten gelingt, versucht man mit Namen wie der Raum der Ruhe und der Raum der Wandlung sowie mit Kunst und Kerzen die Situation zu gestalten und zu bewältigen. Trotzdem erscheint es mir hier recht fremd. Einige Tage später befinde ich mich wieder im Krematorium. Heute ist eine der öffentlichen Führungen mit dem Bestatter des Hauses, Erwin. Eine Bregenzer Gymnasiumklasse mit rund einem Dutzend Schülern, mit jeweils um die 17 Jahren, und einem Religionslehrer nehmen teil. Von Seiten des Krematoriums heißt es, es würde jedes Mal, wenn eine Führung stattfindet, darauf geachtet, dass ein Leichnam im Ofen ist. Natürlich würden keine Namen genannt wie Frau Hämmerle oder gar gesagt Frau Bösch, doch authentisch sollte es schon wirken. Erwin weiht mich aufgebracht in die Situation vor Beginn der Führung ein. Die Öfen sind außer Betrieb, die Elektrotechniker sind nicht rechtzeitig fertig geworden, um einen der Öfen rechtzeitig aufzuheizen. Das ist doch nicht dasselbe. Trotzdem wirkt Erwin wie aus einem Ei gepellt und entspannt bei seinen Reden vor der Gruppe. Nur das mehrmalige Räuspern gibt zu erkennen, dass er doch etwas nervös ist. Ich schließe mich der Truppe an, mache Fotos und beiläufig das eine oder andere Interview mit einem Schüler oder dem Religionslehrer. Ich frage den jungen Mann mit tiefer Stimme und dem Namen Florian, der etwas aufgeregt vor mir steht. Erklär mir kurz, warum seid ihr hier? Also wir sind wegen unserem Religionsunterricht hier. Wir nehmen gerade den Tod im Unterricht durch und der Herr Religionslehrer hat uns gefragt, ob wir das Krematorium hier ansehen möchten. Und da haben wir ja gesagt. Auf die Frage, ja, was glaubst du eigentlich, was dich hier erwartet und wie hast du dir das Krematorium vorgestellt? Erwidert er, naja, ich weiß nicht, größer, so wie eine Fabrikhalle. Auch den Kamin habe ich mir größer vorgestellt. Ein weiterer Schüler namens Julian wird von mir gefragt, glaubst du, ihr bekommt heute noch Särge zu sehen? Und er antwortet, ohne groß nachzudenken, also ich hoffe schon. Ab dem ersten Moment finde ich das wirklich interessant und erfrischend ehrlich zu hören. Die gesamte Führung, die Kommentare und Aussagen sind alle sehr bedacht und vermutlich durch die Ankündigung des Interviews auch wirklich etwas vorbereitet. Natürlich enttäuschend für mich. Diese Abklärbilder von Gedanken und Emotionen sind tatsächlich Zeitverschwendung. Also wenn ich daran denke, wie ich mich verhalten hätte, bestimmt gleich oder ähnlich, dann bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Genau hier wurde mir erst richtig bewusst, dass ich mich genau inmitten dieses bereits erwähnten Spagates oder in dieser Situation eher im Konflikt zwischen Arbeit und Ethik befinde. Selbst ich persönlich als Reporter finde mich in diesem Zwiespalt wieder, der mich jetzt beim Schreiben dieses Berichts nicht loslässt. Tatsache ist, hier wird eine Illusion erzeugt, die der Mensch zu brauchen scheint, um mit den Fakten und dem Tod umgehen zu können. An einem weiteren Tag im Krematorium nimmt sich Erwin für mich Zeit. Wir führen das Gespräch im kleinen Aufenthaltsraum der Belegschaft. Wir reden über Hygiene, Umwelt, den Protesten vor der Eröffnung des Krematoriums 1999, den Kosten von rund 552 Euro, und den Ablauf einer Kremation. Und wieder. Es fehlt die erhoffte persönliche Ansichtsweise und in gewisser Weise auch die Wahrheit. Der kräftig gebaute stattliche Mann sagt, willst du ein paar Fotos machen? Wir können das gerne machen, der Ofen läuft. Ich antworte etwas verlegen und gebe ihm zu verstehen, dass ich in der Zeit, in der ich nun schon das Krematorium aufsuche, keine einzige Kremation gesehen habe. Ich habe mich bislang erfolgreich davor drücken können. Ich fühlte mich bis jetzt noch nicht bereit, auch dieses Mal nicht. Ich stelle mein Stativ und Kamera vor dem Raum der Ruhe in der großen Vorhalle auf. Er öffnet ihn und geht mit dem gewohnt schnellen Schritt hinein und holt das Eisengestänge mit dem daraufliegenden Sarg. Er schiebt den Naturholzsarg in Richtung Raum der Wandlung. Jetzt erst fällt mir das dumpfe Brummen auf, das durch das Gebäude hallt. Er öffnet die nächste Tür. Das Geräusch wird deutlich lauter. Kurz hier noch ein Foto und dann gleich zum Ofen. Er positioniert den Sarg so, dass er in Richtung des Eingangs zum Ofen liegt. Der Bestatter geht nun zu den Industrieknöpfen, die mir schon aufgefallen sind, und drückt einen von ihnen. Aus dem Boden erhebt sich ein metallenes Podest, das nicht breiter als die Hüfte eines erwachsenen Mannes ist. Dieses Surrgeräusch der sich erhebenden Plattform erinnert mich an eine Baustelle. Und schon kommt sie in etwa einem Meter Höhe zum Stillstand. Ich beobachte die Situation weiterhin durch das Objektiv meiner Kamera. Der Mann entfernt sich von der Fernschaltung und alles geschieht sehr schnell. Er begibt sich zum Sarg, stemmt ihn gekonnt hoch und manövriert ihn geschickt und mit einem Ruck auf die Laderampe. Mit einem Wink holt er mich zu sich und öffnet die Luke hinter dem Ofen. Er macht mir durch eine Handbewegung klar, etwas Abstand zu nehmen und mich mit der Kamera auf die Seite zu begeben. Eine überlange Metallstange mit einer Kelle am Ende wird von der Seite geholt und der Ofen bei einer kleinen Luke geöffnet. Das Geräusch ist ohrenbetäubend. Man versteht kein Wort mehr. Der Ofen ist zwar bereits etwas runtergefahren, dennoch kommt ein lautes und brausendes Getöse aus dem heißen Schlund. Mit ein paar schnellen Handbewegungen werden die letzten Überreste der vorherigen Kremation beiseite geschoben. Der Ofen wird geschlossen. Nun wieder zur Vorderseite des Ofens. Erwin spricht. Du musst dich mit deinen Bildern beeilen. Das geht sehr schnell. Ich positioniere mich, bin nervös und merke sogar etwas verschwitzt. Ich überprüfe noch einmal die Einstellungen der Kamera und sage okay. Erwin drückt einen Knopf und die Vordertür des Ofens beginnt sich zu öffnen. Vor mir der Sarg, dahinter die beeindruckend große Ofenöffnung. Die Hitze wurde wieder hochgedreht. Ein wahrer Schwall kommt mir entgegen. Das ohrenbetäubende Fauchen des Ofens ist nun laut wahrnehmbar. Ich drücke so oft und so schnell, es mir möglich ist, auf die Kamera, ohne durch sie hindurchzusehen. Ich will alles sehen. Und schon ist der Sarg im Ofen verschwunden und die Tür schließt sich wieder. Nun geht es wieder zur Hinterseite und plötzlich beginne ich verbranntes Holz zu riechen. Er beginnt mir am Computer zu erklären, was da nun alles vor sich geht. Doch die Microsoft-Grafik vor mir kann mich nicht begeistern. Die Grafik zeigt dem Bestatter den Stand der Kremation und überprüft gleichzeitig alle elektronischen Abläufe des Ofens. Das Konzentrieren fällt mir nun sichtlich schwerer. Mit dem Gedanken stets beim Sarg im Ofen warte ich darauf, bis er mich auffordert, durch den kleinen Sehschlitz zu sehen. Nach ein paar Minuten kommt die erwartete Frage. Und ich mache mich, soweit es mir möglich ist, bereit. Erwin öffnet mit einer kleinen Handbewegung das Schaufenster. Zu sehen sind auf den ersten Blick nur emporpeitschende Flammen. Er fragt mich, siehst du ihn? Und ich antworte, nein, nur Flammen. Sieh genauer hin. Und das tue ich auch. Plötzlich, da, ich erkenne etwas. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich muss das jetzt sehen. Ein seitlich liegender Kopf, dessen Ohr und Teile des Gesichtes ich sehen kann. Umringt mit weißglühendem Holz und beinahe blendendem Feuer. Ich schwitze. Wir gehen wieder raus. Sobald die Türe hinter mir geschlossen ist, stellt sich ein Gefühl der Euphorie ein. Erst zu Hause legt sich diese Stimmung und mir wird klar, was ich da gesehen habe. Kein Schuldgefühl oder Trauer stellt sich ein, vielmehr eine Erkenntnis. Es handelt sich hier um einen Menschen. Im Krematorium selbst bekommt man durch abermalige Besuche sehr schnell mit, wie es sich anfühlen kann, täglich mit der Einäscherung eines Leichnams zu tun zu haben. Ich wundere mich, was die Leute in Hohenems selbst von der Kremation und dem Krematorium halten. Die Wahl des Ortes, wo ich Hohenemser antreffen und fragen kann, fällt nicht schwer. In der Nähe des örtlichen Krankenhauses stoße ich gleich auf die erste Person. Diese Dame nennt sich Hildegard, ist etwa einen Kopf kleiner als ich, ca. 80 bis 85 Jahre alt und spricht auffallend leise, dennoch beherrschend. Nein, das ist überhaupt nichts für mich. In der Bibel steht, wir werden zu Staub und so soll es auch sein. Ich will nicht ein Häufchen Asche sein. Nein, überhaupt nichts für mich. Die Religion spielte bislang im Krematorium kaum eine Rolle. Alle Glaubensbekenntnisse seien im Krematorium willkommen. Etwas erstaunt darüber, dass beinahe alle Passanten redselig auf dieses Thema eingehen, treffe ich Richard. Der etwa 70 Jahre alte Mann ist kräftig gebaut und erzählt mir mit sehr tiefer Stimme von seinen Erlebnissen mit dem Tod. Sehr aufgeschlossen und sehr detailliert schildert er den intensiven Geruch des Leichnams seiner Großmutter und den ungenügenden Zuständen bei dem Begräbnis seiner Mutter. Richard ist für die Feuerbestattung, weil es eine saubere Sache ist. Martha hingegen, eine jung gebliebene ältere Dame mit etwa 65 Jahren, schildert ihre Vorstellung von ihrem Grab. Also meine Asche soll unter einem Baum verstreut werden und darauf wachsen dann die Gänseblümchen. Mit kecken Sprüchen über das Kremieren und viel Humor ist ihre Herangehensweise an den Tod und das Kremieren bewundernswert. Erstaunenswert ist, dass trotz der Tatsache, dass die Kremation selbst nichts mit dem Ableben eines Menschen zu tun hat, während des gesamten Erlebnisses, und das war es wirklich, immer mit dem Tod in Verbindung gebracht worden ist. Das Miterleben der Ereignisse hat auch meine Augen geöffnet. Die Vorstellung selbst, ohne je an so etwas teilgenommen zu haben, kann erschüttern, einschüchtern oder sogar verängstigen. Doch sich selbst davon zu überzeugen, wie sieht das denn nun wirklich aus? Wie geht der Ablauf vonstatten? Ist das wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Das kann Vorurteile abbauen und die Sicht auf das Tatsächliche öffnen. Ein Schüler der Gymnasiumklasse sagt recht weise: Also ich denke, dass man damit umgehen sollte, als wäre es ganz einfach normal. Denn wenn man beginnt, das Ganze zu mystifizieren, dann wird das sicher ein Problem. Eine Reportage von Astrid Neumeier.